Name ist Lene Rieke und ich grüße Sie alle recht herzlich. Ich betreibe die Galerie Kavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch. Die Galerie versteht sich als Raum der Möglichkeiten. Im Fokus der Galerie stehen Ideen, Konzepte und Chancen interessanter Künstler und deren Kunst. Kunst fördert unsere Wahrnehmung, schafft Werte und fördert den Dialog. In diesem Podcast treffe ich mich mit KünstlerInnen unterschiedlichster Couleur zum gemeinsamen Dialog. Und heute treffe ich mich mit Frank Parfumat. Frank Parfumat aus Uetersen, geboren am 6. August 1964 in Hamburg. Die Kindheit verbracht auf Elbe und Ostsee, die Schulzeit in Wiesbaden. Mit 18 Jahren die Schule abgebrochen und als Bassist in verschiedenen Bands gespielt, mich mit Straßenmusik und Specksteinschnitzereien über Wasser gehalten, als DJ und Rowdy gearbeitet und mit circa 30 Jahren Vater geworden. 4 Jahre lang in einem Fachhandel für Aromatika gearbeitet. Dort alles über Duftstoffe gelernt, bis ich mich auf die Herstellung von Parfum spezialisiert habe. Danach 3 Jahre auf Wanderschaft gewesen, in Deutschland, Frankreich, Türkei, Syrien, Iran, Pakistan, Indien, Oman, Ägypten und auf dieser Reise bei vielen verschiedenen Parfümeuren die Gewinnung verschiedenster Duftstoffe gelernt, bis ich in der Lage war, ein Parfum von der Pflege bis in die Flasche herzustellen. Zurück in Europa habe ich in Andalusien mein erstes Parfum komplett selber hergestellt. Seit 20 Jahren als Parfümeur in Norddeutschland unterwegs, spezialisiert auf individuell auf den Kunden abgestimmte Parfums aus 100% natürlichen Zutaten.
Und heute treffe ich mich mit Frank Parfumat hier in Uetersen, der Stadt der Rosen. Wir sind im Augenblick im Klosterbezirk an der Bleiche, der Platz, wo früher die Frauen die Wäsche zum Trocknen aufgehängt haben. Hallo Frank.
Moin.
Hallo. Das ist ja ein wunderschöner Platz. Wir haben hier zwar keine Rosen, aber es ist so ein Platz der Ruhe. Ne?
Ein Platz der Ruhe und Inspiration für mich.
Ja. Bist du oft hier?
Ja.
Ja.
Ich bin fast jeden Abend hier,
ja.
Wenn diese Bank nicht gerade besetzt ist von anderen, die fast jeden Abend hier sind.
Ja.
Und lausche dem Klang der Vögel.
Ja, im Augenblick haben wir ein Flugzeug hinter uns.
So, das liegt daran, dass die Einflugschneise vom Hamburger Flughafen gerade hier längs geht.
Ja, ja. Du heißt Frank Parfumat. Und bist Parfümeur.
Ja.
Ja. Hat das einen Zusammenhang? Hast du bewusst, ist es so eine Art Künstlername?
Also Parfumat ist ein reiner Künstlername.
Ja.
Wobei ich lange überlegt habe, wie ich mich nenne. Parfumat bedeutet so viel wie durch den Rauch. Und das war der Vorgänger des Parfüms, weil in alten Zeiten haben sich die Leute eingeräuchert.
Ah ja.
Sie haben schon immer Düfte geliebt, ja. Das ist schon aus der Steinzeit überliefert, also nicht überliefert, aber archäologisch bestätigt.
Ja.
Überliefert hat man damals nichts.
Mhm.
Und in der Antike kamen so langsam die Duftwässerchen auf und dass man Blüten in Öl mazeriert hat, um den Duftstoff zu gewinnen.
Ja.
Unsere Formen der modernen Parfüms kamen dann im Laufe des Mittelalters auf, als sich die Kunst der Destillation immer mehr in Europa verbreitet hat.
Mhm. Und wie ist diese Liebe zum Duft entstanden? Wie bist du Parfümeur geworden? Oder was war der Grund?
Ich habe Düfte schon immer geliebt in meinem Leben. Und schon in jungen Jahren auch viel mit Duftstoffen experimentiert. Mhm. Ein sehr guter Freund von mir ist Duftstoffhändler und bei ihm bin ich dann irgendwann in die Lehre gegangen.
Also du hast eine richtige Ausbildung gemacht.
Ich habe eine richtige Ausbildung gemacht.
Ja.
Die ist nach altem Gildenrecht. Wir hatten eine Gilde bis ins 19. Jahrhundert hinein. Mhm. Und auch entsprechende Ausbildungsregeln, was vorschrieb, eine 7 Jahre lange Ausbildung.
7 Jahre geht die Ausbildung?
4 Jahre nur Theorie,
ja,
bei einem Meister.
Ja.
Und 3 Jahre auf Wanderschaft.
Mhm.
Und in den 3 Jahren habe ich die ganze Praxis gelernt, also wie die Duftstoffe gewonnen werden.
Mhm.
In den 4 Jahren am Anfang habe ich nur gelernt, ja, was es alles für Duftstoffe gibt,
mhm,
was es alles für Aromatika in dieser Welt gibt, wie sie gehandelt werden, wie man Qualitäten erkennt.
Mhm. Ja, was heißt es, was es für Duftstoffe gibt? Heißt es, aus welchen Materialien, Pflanzen oder wie auch immer man Duftstoffe gewinnen kann?
Genau.
Mhm.
Weil das, was man am Ende in der Flasche hat,
ja,
das hat ja seinen Ursprung in der Welt der Pflanzen.
In der Welt der Pflanzen.
Und manchmal, ja, auch in der Welt der Tiere.
Ach so. Mhm. Und welche Tiere zum Beispiel?
In alten Zeiten wurde zum Beispiel die Duftdrüse des Tonkinghirschen verwendet.
Mhm.
Ambra grisea, ein Stoffwechselprodukt vom Pottwal, was in der Antike schon sehr, sehr kostbar war.
Ja.
Und was gibt es noch? Die Zibetkatze. Biber liefern auch einen Duftstoff, der in der Industrie, in der Parfümindustrie,
mhm,
verwendet wird.
Verwendet man heute auch noch Düfte von den Tieren?
Nur noch sehr, 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 sehr selten.
Ja.
Nur noch bei den sehr hochwertigen Parfums.
Mhm.
Es war schon so, um 1900, 1920 kamen langsam die synthetischen Duftstoffe,
mhm,
auf. 1920 rum der künstliche Moschus. Weil um 1900 hat man diese Tierart fast ausgerottet,
mhm,
den Tonkinghirschen.
Ja.
Und man brauchte einen Ersatz.
Mhm.
Er wurde damals schon von den führenden Parfümeuren als billiger Ersatz beschrieben.
Mhm.
In den 1980er Jahren hat Stiftung Warentest festgestellt, dass der künstliche Moschus streng krebserregend ist.
Oh je.
Mhm. Künstlichen Moschus kann man fast überall finden in der Welt der,
ja,
Düfte, in fast jedem Kosmetikprodukt,
mhm,
in praktisch jedem Parfum der Neuzeit,
mhm,
und in
also
vielen
wird,
mehr.
Also es wird jetzt auch immer noch verwendet.
Es wird immer noch verwendet, nicht,
ja,
mehr so viel, weil
man jetzt dieses Wissen hat.
Man hat dieses Wissen jetzt,
mhm,
dass es nicht gesund ist.
Mhm.
Und der echte Moschus wurde sogar als Medizin verwendet.
Mhm. Ja, als Medizin gegen was?
Zum Beispiel bei Schockzuständen,
ach so,
bei todsterbenskranken Menschen.
Ah. Mhm.
In der arabischen Welt das Aphrodisiak überhaupt.
Ach so, aha.
So, man weiß bis heute nicht genau, was es macht.
Ja.
Es soll einem erleichtern, das Materielle loszulassen.
Mhm.
Dadurch wird er als Aphrodisium,
ja,
als Aphrodisiak in der arabischen Welt verwendet.
Mhm.
Dadurch wird er in der chinesischen Medizin bei Schockzuständen und todsterbenskranken Menschen verwendet. Mhm. In beiden Fällen erleichtert er das materielle Loslassen.
Ja,
und dann
ja,
kann man die Liebe genießen, ja, dann kann man sterben. Und ja, wenn es so eine Möglichkeit gibt zu heilen, dann kann man dann auch in Frieden heilen.
Ja, Wahnsinn. Mhm. Gut, kehren wir mal zu den pflanzlichen Ölen zurück. Stellst du selbst Öle her? Hast du selbst während der Ausbildung mit Sicherheit?
Während der Ausbildung habe ich so ziemlich alle Duftstoffe gelernt zu extrahieren.
Ja.
So manches erweist sich in der Praxis als schwierig. Mhm. Andere Sachen gehen leicht. Manche Duftstoffe, manche Pflanzen haben so minimal Duftstoffe und riechen doch so extrem, mhm, wie zum Beispiel die Rose.
Ja.
Nur um 1 Milliliter, 1 Gramm Rosenöl herzustellen, mhm, man braucht 50 Kilogramm, 50.000 Gramm Rosenblüten.
Und, also nur Rosenblüten, das heißt nur die Blätter.
Nur die Blütenblätter. Mhm,
ja,
so, Wahnsinn. Weil nur die haben den Duft.
Ja, ja.
Die Blätter haben keinen Duft.
Nee.
So, und
50 Kilo. Mhm.
Das sind so circa 50 blaue Müllsäcke voll mit Rosenblüten.
Wahnsinn.
Rosenblüten wiegen nicht viel.
Ja, ja, ja. Und Wahnsinn. Gibt es da eine Kultur? Also gibt es einen Ort oder einen Platz oder was weiß ich nicht, wo nur Rosenblüten gezüchtet werden für die Ölgewinnung?
Ja, zum Beispiel in Bulgarien, mhm, sind ganz große Felder. In der Türkei am Schwarzen Meer, mhm, sind riesige Felder.
Mhm.
Und das Spannende dabei ist, es gibt nur ein kleines Zeitfenster, in dem, mhm, geerntet wird.
Ja.
Und zwar die Stunde nach Sonnenaufgang.
Ach.
Mhm. Und danach wird es zu heiß.
Weil da der Duft am
stärksten. Genau, da ist der Duft am intensivsten.
Danach wird
die Sonne zu intensiv,
ja,
und dann verfliegen die leichten Duftstoffe,
ja,
wieder.
Und in den Abendstunden könnte man
da wieder... In den Abendstunden... Da ist der Tag gelaufen.
Da ist der Tag gelaufen, ja.
So, in der Abendstunde sind, ja, wieder andere Pflanzen, wie zum Beispiel das Geißblatt,
mhm,
so, was hier ja bei uns wächst,
ja,
an den Waldrändern.
Ach,
und
das
Geißblatt fängt am Abend an zu duften,
ja,
weil es lockt Schmetterlinge an.
Ach so.
Mhm. Nachtfalter.
Ja. Und da werden auch die Blüten gesammelt wieder?
Da werden auch wieder die Blüten gesammelt.
Ja.
Nur bei den, im Gegensatz zur Rose, die mit Wasserdampf destilliert wird,
mhm,
kann man das Geißblatt oder den Jasmin,
mhm,
also all die Nachtblütler,
ja,
Nachtdufter,
mhm,
nicht destillieren. Man muss sie extrahieren.
Mhm.
Dazu hat man in alter Zeit die Form der Enfleurage genommen. Da werden die Blüten in Fett eingelegt.
Mhm. In Fett?
In Fett, mhm, oder in Öl.
Ja.
So, das ist eine Prozedur, die sehr lange dauert, wo,
mhm,
man über mehrere Wochen jeden Tag die Blüten auswechseln muss.
Ja.
Jeden Tag frische Blüten,
ja,
und die alten sauber raussammeln.
Ah.
Und nach so 3-4 Wochen,
ja,
man kann dann das Öl mit Hilfe von Alkohol auswaschen,
mhm,
und dann hat man den Duftstoff in dem Alkohol.
Ja.
Das erinnert mich an den Film Das Parfum.
Dieser, mhm, ich erinnere mich, da war so ein Riesengefäß und voll mit Blüten und er rührte da auch immer irgendwie rum.
Ja, das beziehungsweise bei dem einen Parfümeur, der so außerhalb gelebt hat, dieser immer geile Parfümeur, der ständig irgendwelche Frauen so. Bei ihm hat man das schön gesehen, wie diese Technik funktioniert. Das wird dann auf großen Brettern wird Fett ausgestrichen und dann die Jasminblüten oder die Geißblattblüten in dieses Fett gelegt mit einer Pinzette und nächsten Tag ganz sorgfältig wieder rausgesammelt, wieder neue Blüten rein.
Ja, ja.
Und man muss sehr sorgfältig sein dabei, weil es darf kein Wasser mit in das Fett reinkommen.
Ja, du hast uns ja hier heute auch eine Requisite mitgebracht, die in dem Film Der Parfümeur also eine wichtige Rolle mitgespielt hat. Was ist denn das? Erzähl doch mal.
Es ist ein Alambik, ein Destillationsgerät. Hat eine ganz einfache Funktion eigentlich, ähnlich wie ein Dampfkochtopf, ein Dampfentsafter.
Mhm.
So in den unteren Teil kommt Wasser hinein, in den mittleren Teil kommt das Pflanzenmaterial hinein, dessen Duft man gewinnen will.
Mhm.
In dem oberen Teil wird der Dampf, der durch das Pflanzenmaterial hindurchzieht, gekühlt, um herauszukommen als Destillationswasser mit dem ätherischen Öl.
Da würden dann praktisch so Glasgefäße angekoppelt werden.
Genau, oder? Hier kommt ein Glasgefäß drunter,
wo und dann Tropfen fallen dann die Tropfen rein.
Und zwar zum großen Teil Wasser.
Ja.
Gesättigtes Wasser, was dann als Hydrolat auch wieder Verwendung finden kann, wie zum Beispiel Rosenwasser.
Mhm.
Und das ätherische Öl.
Ja. Ja. Und wie bist du zu dieser Requisite gekommen? Das ist ja total interessant, dass ich mit dir hier in Uetersen sitze und du hast hier so eine Requisite, die in einem bedeutenden Film mitgespielt hat.
Ich habe diese Destille auf der Suche nach einem Arbeitsgerät, in dem Laden gefunden, in der auch die Requisiten für den Film bereitgestellt hatte.
Ach so.
Und dort stand sie in einer Ecke, vollkommen unauffällig, zwischen den ganzen anderen Großen.
Mhm.
Und ich habe den Film vorher nicht gesehen.
Ja, ja.
So wusste nicht, was es ist.
Ja.
Sie gefiel mir nur sehr gut.
Ja.
Und ich dachte, das ist ein praktisches Arbeitsgerät.
Ja. Und wie hast du dann erfahren, dass sie in dem Film...
Die Geschichte habe ich dann beim Kauf bekommen.
Ja. Ach, toll. Ja, bist du mächtig stolz drauf.
Ne? Ja, klar.
Ja, ja. Und könntest du sie theoretisch auch noch verwenden? Also da könntest du damit noch arbeiten?
Auf jeden Fall. Das Prinzip dieser Destille ist uralt. Es ist eine Bauart, wie sie seit dem 7., 8. Jahrhundert hier in Europa auch benutzt wird.
Mhm.
Und da kann eigentlich...
Ja.
Man braucht es nicht zu ändern. Nee. Es funktioniert.
Es funktioniert.
Und es hat über Generationen funktioniert und wird auch noch viele Generationen so funktionieren.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und daneben hast du so ein Köfferchen mit ganz vielen kleinen Fläschchen.
Ja, meine Essenzen und... Fläschchen und Pipetten und so.
Also all das, was du brauchst, um einen neuen Duft zu kreieren. Also man kann zu dir hin und sagen, Mensch Frank, kreiere mir doch bitte einen Duft.
Das ist meine Arbeit.
Das ist deine Arbeit, ja. Und dann, wie geht es dann weiter? Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde und dich bitten würde, einen Duft für mich zu kreieren, wie würdest du da vorgehen?
Dann frage ich dich erstmal, ob du eine Vorstellung hast, in welche Richtung dieser Duft gehen soll. Als nächstes frage ich dich, welche Vorlieben und Abneigungen du für Gerüche hast. Mhm. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil in einem Parfum darf nicht ein Hauch von etwas sein, was man nicht riechen mag.
Ja.
Wenn wir etwas nicht riechen mögen, dann hat das seine Ursache. Mhm. Dann tut das uns nicht gut. Mhm. Und ein Parfum hat eigentlich den Sinn, einem gut zu tun.
Gut zu tun,
dass man sich gut fühlt, dass man auch entsprechend eine positive Ausstrahlung hat.
Ja.
Und wenn man etwas mit sich trägt, sei es Kleidung oder halt einen Duft, der nicht zu einem passt, dann wird man sich unwohl fühlen und entsprechend wird auch die Ausstrahlung dann sein.
Ja, ja, ja. Ja, man sagt ja auch, ich kann ihn nicht riechen oder ich kann sie nicht riechen und so. Das ist ja, also der Duft ist schon ganz, ganz wichtig.
Das ist ganz, ganz wichtig. Unsere Nase ist ein ganz, ganz wichtiges Warnorgan.
Ja.
So, die Nase sagt uns, wenn Gefahr da ist, und die Nase sagt uns, wenn wir entspannen können.
Ja, ja. Also ich würde jetzt im Augenblick Schwierigkeiten haben, ganz klar zu sagen, diesen Duft mag ich, diesen nicht, weil es gäbe so viele Düfte, die ich mögen, die ich mag. Und ich glaube, da muss man wirklich so ein bisschen in sich gehen, ein bisschen austesten, gucken. Oder hast du die Erfahrung gemacht, dass das Intuitive, das, was man spontan sagt, dass das das Richtige ist dann?
Also meistens trügt mich mein Gefühl nicht.
Mhm.
So, also in den meisten Fällen kann ich wirklich, sehe ich mir eine Person an und kann einschätzen, in welche Richtung es geht.
Mhm.
Ich kann natürlich nicht in die Menschen hineinsehen.
Ja.
Deswegen brauche ich auch ihr Feedback.
Ja, ja.
So, es geht zwar auch, also ich habe das auch schon gemacht, dass ich ein Foto von jemandem und eine Wesensbeschreibung von jemandem bekommen habe und sollte dann für die entsprechende Person ein Parfum kreieren, auf Entfernung, ohne diese Person zu kennen.
Das kann man machen, ja.
Das kann man machen,
ist aber,
so, ist aber immer ja, eine spannende Sache, weil manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
Mhm.
Ich kann nicht in die Menschen hineinschauen.
Ja, ja, ja.
Und das ist sowieso eine Sache, die ich sehr schnell lernen musste als Parfümeur, niemanden zu beurteilen. Weil in dem Moment, wo ich ihn beurteile, es kann sein, dass ich ihn verurteile.
Ja, weil du bist dann schon festgelegt.
Genau.
Mhm.
Und dafür muss mein Kopf immer frei
sein.
Mhm. Weil, ja, weil ich muss mich in dem Moment vollkommen herausnehmen.
Mhm. Mhm. Ja, das Ganze setzt ja dann auch voraus, dass du sowieso eine gute Auffassungsgabe hast. Also, dass
die
du
gehört dazu.
Ja. Mhm.
Also ist also Parfümeur zu sein, ist nicht
Erfahrung.
Genau, die Erfahrung ist
es.
Also Parfümeur zu sein ist nicht nur das Wissen um die Duftstoffe und wie man mit ihnen umgeht, also wie man sie zusammenfügt, um etwas Neues entstehen zu lassen. Es gehört Psychologie dazu. Es gehört auch eine Portion Verrücktheit dazu.
Ja.
So, es gehört auf jeden Fall eine gute Nase dazu.
Mhm.
So, ja, und Spontanität manchmal auch.
Ja.
So, manchmal sitze ich da und ich suche, ich sitze mit dem Kunden da und wir sind fast fertig. Wir haben das Parfum fast fertig.
Ja.
Aber eine winzige Kleinigkeit fehlt noch.
Mhm.
Und ich durchsuche meine Koffer nach der richtigen Essenz. Und auf einmal habe ich ein Fläschchen in der Hand, wo man überhaupt nicht mit rechnen würde, dass das dazu passen könnte.
Ja.
Und ein winziger Hauch dieser Essenz macht das ganze Parfum rund.
Ja, wunderbar.
Und das ist, sind Sachen, die da nutzt das Wissen, das theoretische Wissen nicht viel.
Ja, ja.
So, ich kann zwar einschätzen, ey, das auf keinen Fall, aber so manchmal sind es wirklich ganz verrückte Sachen, die dann auf einmal das Parfum zu etwas Edlem
zu
machen.
Zu dem machen. Und wie viele Fläschchen hast du so? Also oder wie viele Düfte oder nee, wie viele Öle hast du?
Ich habe so
Essenzen oder wie
ich habe so 100, 150, 200 verschiedene Essenzen.
Ach, mein Gott. Und du kannst sie alle unterscheiden.
Manche liegen sehr, sehr nah beieinander. Mhm. Und so, da ist dann, wenn man den direkten Vergleich nicht hat, schwierig zu unterscheiden.
Ja.
Aber gerade mit den natürlichen Essenzen, mit ein wenig Übung hat man das auch eigentlich, ist das machbar.
Ja,
mit den synthetischen Essenzen ist das sehr, sehr schwer, weil die Duftbilder darstellen, die es in der Natur nicht gibt.
Ja, ja. Also du arbeitest so oder so nur mit reinen Essenzen?
Ich arbeite ausschließlich mit echten Essenzen, so, weil das war für mich auch eine Erfahrung in meiner Wanderzeit. Mhm. Ja, da kommt man auch mit entsprechenden modernen Sachen in Berührung. Mhm. Und muss damit arbeiten. Und ja, die modernen Duftstoffe haben mich dereinst fast meine Nase gekostet. Mhm. Weil die künstlichen Aldehyde regelrecht meine Nasenschleimhäute weggeätzt haben.
Ja.
Und ich habe es zum Glück noch rechtzeitig bemerkt, bevor größerer Schaden entstand.
Ja.
Und habe mir damals aber gesagt, nein, ich arbeite lieber wie ein Parfümeur um 1900, bevor die synthetischen Duftstoffe auf den Markt kamen, als mir meine Gesundheit zu ruinieren.
Ja.
Und hinzu kam dann später dann das Wissen irgendwie, dass diese Sachen absolut nicht gesund sind. Mhm. Also auch nicht gesund für den Kunden.
Ja. Ja. Wenn man das an dem mit dem künstlichen Moschus, wenn man das vergleicht, ne? Den echten und den künstlichen, synthetischen, dann stellt man ja auch fest, dass der synthetische eben sehr schädlich ist.
Genau.
Ne?
Und das ist so nicht, das ist ein Punkt in der Welt der Düfte, also ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil der künstliche Moschus kann von der ganzen Natur nicht verwendet werden. Mhm. Und richtet inzwischen, war vor ein paar Jahren eine Studie, eine Meeresstudie, dass der künstliche Moschus inzwischen in der Tiefsee angekommen ist und dort Unheil bei den Fischen anrichtet. Mit der Nahrungskette natürlich wieder auf den,
wieso ist er
auf unsere Tische kommt. Weil die durch die Abwässer, weil so durch die Pflegeprodukte, die Cremeduschen und was weiß ich
mein
alles.
Mein Gott, dieser
so,
Kreislauf, ja.
Und die, denkt man die ja Kläranlage nicht. Kann nichts damit anfangen.
Ja, ja, Wahnsinn.
So, das, also das geht durch die Kläranlage durch, ins öffentliche Gewässer rein, ins Meer hinein und landet wieder auf dem Tisch.
Ja, wunderbar.
Und ähnlich ist es nicht ganz so schlimm, aber viel direkter. Ist es mit vielen synthetischen Duftstoffen, die die Natur imitieren.
Mhm.
So dadurch, dass unser Körper irritiert ist, er merkt irgendwie, dass da was nicht stimmt, Und das ganze Warnsystem im Körper fängt an zu arbeiten.
Ja.
Daraus können richtige Allergien entstehen.
Ja, ja.
Dann auch gegen die echten Duftstoffe. Mhm. Weil der Körper dann nicht irgendwann nicht mehr unterscheiden nicht kann, mehr. Was ist echt und was ist wirklich falsch.
Ja, ja. Wenn man bei dir jetzt ein Parfum so bestellt, dann ist es dann, weil es eben, weil du mit diesen echten Essenzen arbeitest, ja dann sicherlich so ein kleines Fläschchen, ne?
Ja, ja. Ich stelle von jedem Duft immer nur Kleinstmengen her.
Ja.
Und die wirklich individuell. Also meine Düfte gibt es nicht in großen Flaschen im Laden, sondern wirklich nur individuell auf den Kunden zugeschnitten.
Ja, weil
so im Auftrag des Kunden.
Ja,
auch.
Die Essenzen sind ja hochwertig
genau.
Und da sie so hochwertig sind, braucht man ja auch nicht, man versprüht nichts, sondern man tupft nur.
Ja.
Ein ganz
winziger kleiner Hauch.
Tropfen reicht schon, um den Duft in die Welt zu geben.
Mhm. Mhm. Ja, das ist sowieso auch eine sehr große Gefahr in der Neuzeit, diese Sprühfläschchen und so. Außerdem, Parfum auf die Haut zu geben, ist eigentlich unsinnig.
Mhm.
So, das ist Vergeudung.
Ja, wo gibt man das dann?
Parfum am besten in einem Riechfläschchen.
Aha. So, ach, du hast hier auch so eins. Mhm.
Da ist ein Korkenverschluss.
Ja.
Und über den Korken
verdampft
immer ein ganz klein wenig.
Ja.
Wenn man das unter der Kleidung trägt,
ja.
Dann durch die Körperwärme und die Körperausdünstung entwickelt sich das genauso, wie wenn sich das Parfum auf die Haut gegeben wird.
Mhm.
Nur man kommt ewig damit aus und es wird niemals überdosiert.
Ja.
Weil nichts ist schlimmer, als wenn man ein Parfum auf der anderen Straßenseite riecht oder am anderen Ende des S-Bahn-Wagens.
Ja, ja, ja.
So, das ist für mich olfaktorische Körperverletzung.
Mhm.
So, ein Parfum ist für einen selber und die Menschen, die einem wirklich nahe kommen.
Mhm.
Und natürlich, es umgibt einen mit einer gewissen Duftaura.
Ja, du sitzt mir jetzt so, ich sag mal so 70 Zentimeter entfernt. Also wir sitzen so circa 70 Zentimeter voneinander entfernt. Und ich kann so ganz leicht, wenn du dich bewegst, so kommt mir immer so ein ganz leichter Duft entgegen. Empfinde ich als sehr angenehm, also nicht irgendwie störend oder so.
Und stärker sollte das nicht sein.
Ja, ja.
Und deswegen sage ich auch, Parfum nicht auf die Haut geben.
Mhm.
Das ist unsinnig.
Also ja, aber wenn jetzt jemand dieses Fläschchen nicht so tragen möchte, wo wäre dann der richtige Platz oder
auf die Haare.
Auf die Haare?
Aber oder nur so ein oder kleiner... die Kleidung.
Mhm.
Aber wirklich nur minimalste Mengen.
Ja, der Duft ist so intensiv, dass diese kleinste Menge dann schon ausreicht.
Man kann es natürlich auch entsprechend verdünnen.
Ja.
Aber
wie verdünnen? Mit was denn?
Also ich arbeite mit einem reinen Weingeist.
Mhm.
Also wirklich einem Alkohol, der aus Obst gebrannt ist, weil die Alkohole, die aus Kartoffeln oder Korn gebrannt sind, die haben einen sehr scharfen Beigeruch.
Mhm.
Der Weingeist hat eine ganz sanfte Fuselnote, so ein bisschen fruchtig.
Ja, ja.
Und
ach so, und
das, also es ist sehr wichtig, was für eine Art von Alkohol verwendet wird.
Ja, ja.
Und damit kann man das Ganze dann in die entsprechende Verdünnung geben.
Mhm.
Ich stelle meine Parfums grundsätzlich erstmal als Parfum de Extrait her.
Mhm.
Das bedeutet, es ist 1:1 verdünnt. Mhm.
Ja.
Ein normales Parfum wäre 1:2 verdünnt, ein Eau de Parfum 1:3, ein Eau de Toilette 1:10 und es gibt natürlich noch Eau de Cologne, gibt es auch noch, das ist was anderes.
Ja, Ja, Mensch, da haben wir heute ziemlich viel über dich und die Herstellung eines Parfums so erfahren. Gibt es etwas, was du den Zuhörern noch mal so mitgeben möchtest, so als Tipp oder ja?
Wenn ihr euch mit Duften schmückt, dann sucht euch Düfte aus, die ihr mögt.
Ja.
Weil dann fühlt ihr euch gut.
Mhm.
Und dann kann das Parfum auch seine Wirkung entfalten.
Ja.
Nichts ist schlimmer, als wenn ein Parfum nur ein Hauch ist, was man nicht mag.
Nein, das schon wenn man es ausspricht, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das so möchte. Man möchte ja, es muss zu einem passen.
Ja.
Ja. Man muss sich selbst riechen mögen.
Das ist das Allerwichtigste, weil wenn man sich selber riechen mag, dann gibt es auch mindestens einen Menschen, der ihn auch riechen mag.
Ja, toll. Danke, Frank. Das war wirklich sehr aufschlussreich und wahnsinnig viele Informationen sind da zusammengekommen. Gibt es irgendwie eine Kontaktmöglichkeit, wenn jetzt ein Zuhörer Kontakt mit dir aufnehmen möchte? Reicht es, wenn er einfach Frank Parfumar eingibt bei Google, kommt er dann auf deine Webseite und von da aus dann weiter zu dir?
Genau, beziehungsweise meine Website parfumare.de und da stehen alle weiteren Kontaktmöglichkeiten.
Ja, toll. Ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast und diese tolle Requisite auch noch mitgebracht hast. Also ich kann es kaum glauben. Und was machst du gleich noch?
Ich werde jetzt gleich anfangen, den nächsten Markt vorzubereiten, weil ja, ich komme gerade von einem Markt und jetzt muss erstmal wieder alles sortiert werden.
Ja.
Und wo
findet der nächste Markt statt?
Der nächste Markt wird in Ebersdorf bei Bremen stattfinden.
Mhm.
Und eine Woche später bin ich in der Festung Grauer Ort bei Stade.
Ja, da findet
ein kleines Festival statt.
Ja.
Mit vielen verrückten Menschen in verrückten Kostümen.
Ach so, aber dort findet doch regelmäßig auch eine große Kunstausstellung statt.
Dort finden verschiedene Veranstaltungen. So, jetzt, das ist das, wie nennt es sich, Knallgrau-Festival.
Aha.
Ein Zeitreisefest mit Wikingern und Mittelalter und Steampunks.
Ja.
Und es wird ganz bunt werden.
Und
ich werde dort mit meinen Parfüms sein. Und am Sonntagmorgen werde ich dort bei der Sonntagsmatinee meine Musik und meine Poesie vorbringen.
Ach ja, du spielst ja auch Musik.
Ja.
Du machst ja auch Musik. Und zwar mit der Langhalslaute. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Genau.
Ja, du hattest ja bei mir in der Galerie Kavisamba ja letztens ein kleines Konzert gegeben. Wunderschön, also wunderschönes Instrument, wunderschöner Klang auch. Ne?
Danke.
Und auch deine Performance, also sehr, sehr lebendig, also sehr poetisch, also sehr schön. Mhm. Ja, gut. Dann nochmal Dankeschön und viel Spaß beim Vorbereiten der Veranstaltung.
Vielen Dank.
Ja, okay. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ja, und heute bin ich im Atelier Kunst und Pferd bei Ingeborg Körber und Hajo Hein. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Wir haben ja vorhin schon fleißig gearbeitet. Wir haben einen Film für die kommende Ausstellung gemacht. Und und jetzt wollte ich mich eigentlich noch ein bisschen mit euch unterhalten. Wie seid ihr eigentlich so zur Kunst gekommen? Ingeborg, möchtest du anfangen?
Ja, also Kunst war immer
Für mich ein entscheidender Lebensstrang, auch aus dem Elternhaus gefördert, Schule gefördert. Und auch in meinem eigentlichen Beruf, nämlich der Reiterei, ist Kunst als Künstlerin das zu betreiben, was ganz toll ist, weil es strenge Regeln gibt, nach denen Pferde ausgebildet werden müssen, aber innerhalb derer man sich künstlerisch in der Sensibilität mit dem Lebewesen auseinandersetzen muss. Und jetzt, wo ich seit einigen Jahren nicht mehr praktisch reite, ist es für mich eine große Lebensbereicherung, kreativ zu sein und das zu gestalten.
Du bist dran.
Und du, Hajo?
Gut, nachdem ich lange zur See gefahren bin und Rentner bin und durch einen glücklichen Zufall meine zweite Frau, meine erste ist verstorben, nach 38 Jahren Ehe, meine Frau, jetzige Frau, auch wenn man sagt, wieso Ingeborg Körber und Hajo Hein, wir sind trotzdem verheiratet. Heute ist es ja üblich, dass man die Namen behält.
Ja.
Und meine Frau sagt oft, ich bin in Quickborn gebeacht. Okay. Ich bin Hamburger Jung. Und wir haben uns entschieden, uns für die Kunst, oder wollen wir sagen, kreativ zu sein, und ergänzen uns auch oft.
Ja.
Meine Frau ist sehr kreativ und auch, ich sag mal so, ab und zu muss ich sie auch ein bisschen runterfahren. Ich sage, nicht so viel auf einmal, aber es klappt ganz gut. Und wir freuen uns auch und viele sagen, schön, dass ihr das zusammen macht.
Ja, ich erlebe euch auch als ein sehr harmonisches Paar. Und ihr ergänzt euch so auch ganz, ganz gut. Das, ne? Das sieht man auch in der Kunst immer wieder, in eurer Kunst. Ja.
Ich bin stolz darauf, Einzelkämpferin zu sein.
Ja.
Aber ganz alleine wäre ich sehr unglücklich. Und deswegen ist in der Partnerschaft mit meinem Hajo, bin ich stark genug in Dingen, die mir Probleme mit anderen Künstlern vielleicht machen, zu sagen, okay, ich kämpfe alleine.
Ja.
Weil es ja nicht wirklich einsam ist.
Ja, ja, ja. Ja, gut, dann kommen wir mal zu eurer Kunst. Eins deiner aktuellen Themen oder was du schon seit einiger Zeit machst, du malst auf Röntgenbildern. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, weil ich nicht so gerne auf klassischen Materialien male, sprich Leinwänden, sage ich jetzt mal. Und die Schwärze so eines Röntgenbildes und die Chance, mit wenigen Strichen da etwas auszudrücken, hat mich fasziniert. Und seit einigen Jahren arbeite ich daran, versuche hinter die Dinge dadurch zu blicken, sprich was auf dem Röntgenbild als verletzter Knochen oder geheilter Knochen zu sehen ist, ist ja auch ein Blick hinter die Dinge. Und da habe ich mich jetzt, denke ich, das wird mich noch lange beschäftigen.
Mhm. Ihr habt dem Ganzen ja auch das Stichwort gegeben, den Durchblick behalten. Richtig?
Ja,
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 ja.
Ja. Das, denke ich, ist in der heutigen Zeit und auch gerade in der Kunst nicht so einfach. Ich möchte mich keiner Richtung verschreiben, was ich vorhin sagte als Einzelkämpferin.
Ja.
Und dieses Plastische hinter dem Röntgenbild weiterzugucken. Wir haben viel experimentiert mit einer entsprechenden Beleuchtung und wie könnten wir das noch sichtbar machen und sind aber mit dem momentanen Weg sehr zufrieden, dass wir das auf hellen Hintergrund bringen und man eben das Röntgenbild erkennt.
Ja.
Und wir trotzdem in die Tiefe schauen können. Sprich, das neue Weltraumteleskop fasziniert mich. Da würde ich gern drauf leben eine Weile.
Ja, da hast du aber auch schon das Thema angenommen. Ne? Da bist du gerade dabei, was zu erarbeiten.
Ja.
Zu dem
ja,
Thema.
Ja,
mhm. Ja, ja, ja. Gut, wollen wir aber noch nicht zu viel davon verraten.
Nein.
Ja. Was inspiriert dich so in deiner Kunst? Also woher holst du deine Ideen, deine Motive?
Eigentlich aus der Begegnung mit der Natur.
Mhm.
Auch aus der Trauer, Das ist ja das neue Thema, die Träume der Bäume, auch aus der Trauer über die Vergänglichkeit der Natur, das, was wir der Natur antun. Aber ich möchte nicht in Melancholie mich nicht festziehen und dadurch passiv werden, sondern ich möchte eigentlich auch für die Natur in dem Rahmen, den ich habe, kämpfen. Und das ist tatsächlich, indem ich vielleicht auch mit Bildern aufwühle und nachdenklich mache.
Ja, und darin vielleicht auch eine Chance siehst.
Ja, könnte sein. Ja,
ja. Für zur Erneuerung, für ja. zu einem Umdenken, was zu einem Umdenken führen könnte.
Das wäre schön.
Ja, ja, ja. In deinen Bildern greifst du aber oft auch das Thema Pferd an.
Richtig. Das tue ich, weil das Pferd für mich eines der Tiere ist, die trotz aller Domestizierung Natur bleiben. Der Mensch wird nie ein Pferd erziehen können, wenn er nicht um das Pferd weiß. Dann wird er, ich verstehe nichts von Hundeerziehung, aber er wird immer außen vor bleiben. Und nur wenn er auf dem Pferd sitzt und weiß, wie er das Pferd zu behandeln hat mit seinem Körper, kann er zu einer Einheit mit dem Pferd werden und damit auch zu einer Einheit mit der Natur.
Ja, das bezieht sich ja auch aufs Zwischenmenschliche so. Ne?
Richtig.
Ja.
Also,
also ihr jetzt bezogen auf euch beide, da ihr euch beide sehr gut kennt, wisst ihr auch, wie ihr so, ja, wie soll ich sagen, also passt es halt auch.
Ne? Ja, das stimmt. Mein Seemann konnte am Anfang ja nicht so viel reden.
Ja.
Hat das immer alles für sich behalten. Aber wir haben uns dann langsam, ich rede jetzt nicht mehr so viel, ich unterbreche, versuche auch ihn nicht immer zu unterbrechen. Und er öffnet sich auch. Und wir haben irgendwann mal gesagt, wir müssen auch die Probleme ansprechen und versuchen, sie zu lösen, aber wir trennen uns nicht mehr.
Mhm.
Das war des Seemanns größte mutige Tat.
Gut, vielleicht kann ich noch mal was erwähnen.
Ja.
Wir haben jahrelang ein eigenes Pferd gehabt.
Mhm.
Es brachte mir auch Spaß, Unterricht zu bekommen, sind aber altersbedingt beide vernünftig und haben das Pferd zum Züchter zurückgegeben.
Mhm.
Und mit einem, wie sagt man so schön, lachenden, einen weinenden Auge sehe ich denn doch schon mal, wenn Reiter unterwegs sind. Irgendwie
ja.
vergisst man solchen schönen
ja.
Tage oder auch Stunden, die wir mit den Pferden hatten.
Wir haben auch der Natur.
Ja.
Wir sind der Natur gerecht geworden, denn wir hätten mit unserem jetzt alternden Körper, dem Pferd, wären wir nicht mehr gerecht geworden.
Mhm.
Und haben rechtzeitig ja. gesagt, das wollen wir dem, wir wollen nicht das Pferd nach unserer Fasson reiten, sondern so, wie es geritten werden muss, um zu strahlen.
Ja, damit das Pferd
ja.
auch strahlt.
Ja, 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 ja. Ja. Und das ja. war, haben wir gut, das ja. ist also wieder die Natur, der Respekt
ja.
vor der Natur.
Ja.
Und wir haben es auch nicht verkauft zu einem sehr guten Preis, sondern wir haben es an den Züchter zurückgegeben, weil ja. wir wussten, dass es dort
in gute Hände
ja.
kommt.
Ja.
Mhm. Ja, das ist ja eine ganz mutige und tolle Entscheidung. Aber ihr habt ja die Kunst, die mal das Kreative oder die Kreativität, um Erfüllung zu finden.
Ja, das kann man sagen. Wir sind auch sehr oft... Wir gehen natürlich auch gemeinsam in Ausstellungen oder wir freuen uns an unserer Tochter, die in Berlin lebt, die ja nun Baselitz Meisterschülerin,
ja.
die, wenn wir da sind, uns Ausstellungen zeigt, uns auch speziell für uns beide wichtige Künstler, moderne Künstler benennt, Kataloge gibt und durch sie und ihren, sie unterrichtet ja in der Schule, ganz zeitgemäß, haben wir einen konstanten Draht auch zu dem jetzigen, modernen Denken der Jugend.
Ja, ja. In deinen Bildern bist du ja eher abstrakt. Du malst ja eher abstrakt. Hast du dich ganz bewusst für diesen Weg entschieden? Oder Malstil?
Also eigentlich erst in den letzten 2, 3 Jahren gehe ich dahin, ohne Absicht. Weil ich habe ja sehr viel gegenständliche oder immer Verarbeitung von gegenständlichen Dingen mit in den Bildern gehabt. Und jetzt entwickelt sich das von alleine. Ich habe mich immer gefreut, wenn Leute die Bilder von mir bei sich zu Hause haben, wenn die sagen, oh, ich sehe jeden Tag was Neues in deinem Bild.
Ja.
Das war für mich das größte Kompliment.
Mhm.
Und von daher ist der Wunsch, auch die Abstraktion zu kultivieren, dass man aber trotzdem was erkennen kann, wenn man genau hinguckt, der ist, glaube ich, da eine Motivation. Mhm. Weil es gibt so viele Künstler, die ganz schöne Blumen oder Schiffe oder Hamburger Hafenbilder so wunderbar, so gekonnt malen können. Das könnte ich nie. Also habe ich es gar nicht erst versucht.
Ja. Und dennoch, wenn du malst, wenn du abstrakt malst, ja, oder es ist vielleicht eine Mischung. Also ich habe es ja bei dem Filmbeitrag gesehen, du malst ja viel, nicht unbedingt nur mit Pinsel, sondern auch mit den Fingern. Das sind ja ganz gezielte Striche, die du malst. Also du weißt im Vorfeld schon, was du ungefähr haben möchtest am Ende eines, oder was du zum Ausdruck bringen möchtest.
Mhm. Mhm. Das stimmt.
Ich fand das also sehr interessant. Erstmal dachte ich, okay, sie geht mit Farbe ins Bild, aber dann, nein, du hattest schon eine Idee.
Ja, die habe ich immer. Ich könnte den ganzen Tag malen oder was gestalten oder muss mich zwingen und disziplinieren. Das ist wieder meine jahrzehntelange Verantwortung als qualifizierte Ausbilderin, dass ich mich einem Regelwerk unterwerfe, was Jahrhunderte alt ist.
Mhm.
Und innerhalb dieses Regelwerks halt tätig bin. Und dann suche ich mir im Moment, deswegen ist ja das neue Thema auch die Träume der Bäume, suche ich mir auch ein also ein Gesamtmotiv, innerhalb dessen ich dann im Austausch mit Hajo wir entwickeln, was ist tatsächlich für uns wichtig, woran arbeiten wir dabei. Mhm. Und dann geschieht das jetzt, und da bin ich ganz sicher, wenn ich zum Beispiel jetzt auf diesen, ja, wenn ich jetzt die und die Farbe nehme, dann weiß ich einfach, was ich mache. In mir weiß es, dass das soll jetzt, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber, oder klingt vielleicht etwas ungewöhnlich, aber in mir weiß ich, was ich machen möchte.
Ja.
Etwas in mir, ich denke, die Künstlerin in mir, die durch mein ganzes Leben lang halt ging.
Mhm. Hajo diskutiert ja auch manchmal über Themen so?
Ja, das ist, ich sag mal so, ich muss ab und zu die Energie meiner Frau etwas runterfahren.
Ja.
Und, aber sie sagt oft, und das stimmt auch, wir ergänzen uns auch.
Ja.
Und das ist manches Mal, dass man jetzt durch das Umfeld auch manchmal etwas traurig ist. Aber wir haben einen Slogan, dass ich sage, never give up.
Mhm.
Und ja, und vielleicht kann man noch erwähnen, es ist ja, sage ich mal, mehr oder wir sind beide Rentner, es ist ein Hobby für uns. Nicht? Und wir brauchen
eine Leidenschaft.
Ja, die brauchen wir alle. Ja, um am Leben zu bleiben.
Genau. Das ist, naja, gut.
Vielleicht, das ganze Leben ist eine Leidenschaft.
Glücklicherweise, ja.
Zum Glück, wollen wir sagen, brauchen wir
nicht. Neugierig, wir sind immer noch neugierig.
Immer neugierig.
Ja, ja.
Und gucken natürlich auch das Umfeld an. Manchmal ein bisschen kritisch, aber freuen uns auch, dass man sich ja auch wieder jetzt treffen kann, dass man auch mal was austauscht.
In Gesellschaft wieder sein kann.
In Gesellschaft auch, nicht?
Ja, ja.
Denn wir haben doch einiges zurückstecken müssen.
Nachzuholen. Und das Allerschönste ist immer, das sagen wir uns auch täglich, wir sind frei.
Ja.
Das ist ein, natürlich in unserem Alter ist die Freiheit, hat wieder das Koordinatensystem der Gesundheit, was kann ich heute, was kann ich morgen machen. Aber selbst wenn wir uns nicht gut fühlen, können wir sagen, okay, dann machen wir das eben morgen.
Ja.
Das ist eine unglaubliche Bereicherung.
Mhm.
Und das lässt auch Kreativität wieder neu zu. Ne?
Ja, ja. Eure Bilder oder deine Bilder, Ingeborg, sind ja immer auch sehr farbintensiv. Du arbeitest gerne mit starken, ausdrucksstarken Farben.
Ja. Das mache ich gerne. Ja. Und das ist auch so schön auf diesem Röntgen-Hintergrund, weil dieses Pechschwarze, da kann ich mit blauer Schattierung malen und das sieht immer ganz anders aus. Das macht mich immer wieder neugierig.
Ja.
Ich male gerne mit starken Farben.
Und du verwendest aber in letzter Zeit auch sehr viel Gold, ne? Hat das eine Bedeutung?
Ja. Da, also das ist ganz eine ganz banale Bedeutung. Erstens finde ich Gold schön und zweitens ist an den Stellen, an denen ich noch eine Farbe hin machen würde und nicht genau weiß, welche, da mache ich dann Gold hin.
Ah ja, das ist deine Freiheit.
Ja, das ist meine Freiheit, genau. Bin damit zufrieden, bin damit einverstanden im Moment.
Ja.
Also ich denke nicht so sehr an Klimt, aber ich finde es einfach aus dem Grunde, wenn ich nicht weiter weiß, ein bisschen Gold und dann kann ich immer noch weitersehen.
Ja, schön.
Goldfarben.
Wie bitte?
Goldfarben.
Ja, ich trage auch so, ich habe Goldfolie und trage die dann da auf. Was wolltest du hinter dem da sagen?
Nein.
Ja, die Bezeichnung Gold, ne?
Ich habe auch so gerne, Joghurtdeckel. Das ist auch noch.
Joghurtdeckel?
Ja, das eine Bild da vorne.
Das habe ich noch gar
draußen,
nicht gesehen.
Ja, ja. Von der Dickmilch, die ich jeden Morgen. Ich versuche alles, was in meiner Umgebung ist,
zu verwenden.
Ja.
Gut, das Bild mit der das habe ich noch nicht gesehen. Das zeigst du mir dann gleich.
Ja.
Wird eventuell die Bezeichnung der Bilder, die wir bei dir ausstellen werden, haben wir momentan die Idee schon stiftbesorgt, dass wir die Joghurtdeckel als Hinweisschild nehmen werden.
Und das ist auch unser gemeinsames Bild, das haben wir gar nicht gezeigt.
Ja.
Wo Hajo das hier, zeigen wir dir gleich.
Ja.
Also alles, was um mich herum ist,
ja,
könnte ich in Farbe oder in Kunst und überlege auch ständig, ich kaufe so gern Kaugummi. Den Kaugummi selber habe ich in die Rillen unseres Carports gestrichen, um die aufzufüllen.
Aha.
Und die Kaugummi-Gefäße, da bin ich auf der Suche, was kann ich damit machen.
Ja, also, kann man da eigentlich auch Farbe drauf machen auf Kaugummi?
Da bin ich gerade am Überlegen.
Ja, vor allen Dingen bleibt sie haften dann. Ne?
Ja.
Naja, das ist ja spannend hier bei euch.
Wir denken etwas an die Umwelt, dass die Kaugummi-Behälter, sage ich mal, wird grundsätzlich, besorge ich immer aus Recycling-Material. Also.
Wir zeigen dir gleich nochmal das Bild, was wir tatsächlich zusammengebracht
haben. Aber jetzt mal ein Schlusswort. Habt ihr noch ein Schlusswort für eure Zuhörer?
Ja. Wie wunderbar das ist, wenn man die Chance bekommt, kreativ zu sein. Und jeder, der nur sich nicht dran zu erinnern, wenn der Lehrer gesagt hat, ach, du kannst ja nicht singen, ach, du kannst ja nicht malen, sondern zu sagen, so, okay, ich versuch's jetzt einfach. Es gibt genug Leute, die einen Anregungen geben können, die eigene Kreativität zu betätigen.
Ich sage das Schlusswort, ich finde von Leni es sehr nett, dass sie ihre Galerie zur Verfügung stellt. Das ist ja auch ein ziemlicher Arbeitsaufwand und dass Künstler ausstellen dürfen.
Ach, das hast du aber nett gesagt.
Ja, toll. Ja,
das ist meine Freiheit.
Ja, schön, genau.
Ja, gut, ich freue mich dann schon auf die Ausstellung und bin jetzt ganz neugierig auf das Bild mit den Joghurtdeckeln.
Ja.
Okay, dann gehen wir mal gucken.
Einen kleinen Satz, aber der muss nicht da sein, den wollte ich dir nur sagen, den mir in der Meisterprüfung auf meinem Zeugnis stand: Nicht jeder kann groß sein, aber man kann sich einer großen Sache verschreiben.
Ja, das lassen wir mal mit drauf.
Ja.
Okay. Und heute treffe ich mich mit Rolf Kallenbacher, der Bruder und Nachlassverwalter der Werke von Dr. Ilse Pallas. Hallo, Herr Kalmbacher.
Hallo.
Wie geht es Ihnen?
Ja, mir geht es ganz gut. Ich bin etwas aufgeregt.
Ja.
Genau, weil ich sowas natürlich nicht tagtäglich mache.
Ja.
Und ich bin ja Techniker und kein Künstler.
Ja, aber ja, wir haben ja vorhin die Bilder aufgehängt und wir haben auch einen kleinen Filmbeitrag eben noch gedreht. Und also ich finde, Sie haben das alles ganz toll gemacht.
Ich hoffe, dass ich auch die Bilder passend zueinander hingehängt habe.
Ja.
Denn ich hätte natürlich noch etliche mehr mitbringen können.
Ja.
Aber man muss nicht alles auf einmal präsentieren.
Es war ja auch ein langer Weg, ne? Also erstmal die Überlegung, mache ich eine Ausstellung, dann auch eine Verkaufsausstellung. Sie hängen ja sehr an den Werken.
Ja. Das ist ein Sprung gewesen. Ich hatte zuerst überhaupt nicht die Absicht, überhaupt Bilder von meiner Schwester zu verkaufen.
Mhm.
Aber wenn man sich darüber im Klaren wird, dass man letzten Endes nichts mitnehmen kann, wohin auch immer, dann entscheidet man sich doch dafür, die Bilder anzubieten und sie Personen, die daran Freude haben, zu verkaufen.
Ja, ja, also anderen Menschen halt eine Freude machen, also die Möglichkeit zu geben, sich an den Bildern ihrer Schwester zu erfreuen.
Ja, das ist richtig. Zumal meine Schwester auch während ihres Lebens einige Ausstellungen gemacht hat und selber dann immer neben die Bilder geschrieben hat, nicht verkäuflich,
ja,
unverkäuflich, im Ach. Privatbesitz.
Ja, weil sie
so
sich
weiter
selbst nicht trennen konnte von
ja,
den Bildern.
Das
ja,
ist richtig.
Da kenne ich einige Künstler.
Ja, sie war ja auch letzten Endes selbstständig, hat relativ
ja
viel Geld verdient als
ja
Doktor der Mathematik und selbstständige Unternehmerin und Unternehmensberaterin. Und deswegen konnte sie sich das leisten, die Bilder zu malen und
ja
sie eben zu archivieren.
Ja, ja. Sie hat ja auch am Kudamm ausgestellt.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Auch am Jungfernstich in einer großen Galerie
ja
in Bremen.
Mhm.
Dann haben wir, als sie schon sehr krank war, in der Wäscherei des Pflegeheims Anscher Höhe in Hamburg-Nedderfeld
ja
ausgestellt und haben dort eine sehr positive Resonanz erfahren.
Ja. Ja.
Meine Schwester konnte ja nicht selber aufhängen mehr. Dazu hat ihre Kraft und ihre Fähigkeit nicht gereicht.
Mhm.
Und so gab es dann so manche Auseinandersetzungen über die Anordnung der Bilder, wenn ich sie aufgehängt habe.
Ja, ja, weil sie so eine ganz bestimmte Vorstellung hatte.
Ja,
ja, ja. Sie hat ja überwiegend Aquarelle gemalt, aber
ja
auch Seidenmalerei. Sie war ja sehr vielseitig so.
Ja, das ist richtig. Sie hat ja, Schaffensphasen gehabt, wie man das in der Künstlerwelt sicherlich kennt. Und diese Schaffensphasen haben manchmal dazu geführt, dass sie dann Bilder in der Größenordnung 1,50 Meter mal 80 oder mal 90 Zentimeter gemalt hat, die man dann in einem Privathaushalt kaum aufhängen kann, es sei denn, man hat eine Villa oder so. Aber diese Bilder sind natürlich noch archiviert, die haben wir gelagert.
Ja.
Und da sind sehr abstrakte Bilder dabei.
Mhm.
Sie hat teilweise auch, jedenfalls in den früheren Phasen, sehr gegenständlich gemalt.
Mhm.
Überwiegend Aquarell, dann mit Seide, aber manchmal auch auf eine Art, die habe ich noch nirgendwo anders gesehen, da wurde dann eine Folie gehämmert und in die entstehenden Hohlräume hat sie Farbe eingeführt und das Ganze gab dann einen fantastischen Blumengarten.
Ja.
In, das müsste ich
das
dann auch vielleicht
ja
nochmal aufstellen.
Ja, die Technik habe ich, von der habe ich auch noch nicht so was gesehen. Ja, interessant. Hat sie eine Ausbildung gemacht oder hat sie...
Sie hätte Gelegenheit gehabt, am Lerchenfeld in die Kunstakademie zu gehen. Sie
ja
hatte dort die Prüfung auch bestanden.
Ja.
Und hatte aber gleichzeitig auch sängerische und wissenschaftliche Ambitionen und hat sich dann letzten Endes für ein Mathematikstudium entschieden und ist auch als promovierte Mathematikerin dann nachher sehr erfolgreich gewesen.
Ja.
Hat aber nie diese künstlerische Ader verloren.
Mhm.
Das ging los mit Aufnahmen, die sie dann vergrößert hat in ihrer Fotoaufnahmen, die sie dann vergrößert hat. Sie hat ein eigenes Entwicklungsraum, in dem sie genau.
Aha.
Und das war schon manchmal sehr interessant.
Ja, dann war sie also auch Fotografin war sie ja dann.
Sie sie hat fantastische Bilder fotografiert.
Ja.
Habe ich zuhauf. Man kann nicht alles aufbewahren, aber sind noch. Heutzutage sind solche Fotos ja relativ leicht zu scannen und zu archivieren.
Ja.
Und ich muss schon sagen, hat allerdings auch eine negative Seite gehabt, weil sie rastlos tätig gewesen ist, sowohl in ihrem Beruf als auch als Künstlerin, hat sie dabei ihr Privatleben so ein bisschen
vernachlässigt.
Genau.
Ja, der Beruf als Mathematikerin, da war die Kunst ja ein schöner Ausgleich so.
Die Kunst war ein schöner Ausgleich und teilweise auch hat es dazu geführt, dass sie für ihre mathematischen Arbeiten und für die Programmierung, die sie gemacht hat, denn auch Wege gefunden hat, die andere nicht so schnell gesehen haben, weil ja die Kunst fordert auch neue Wege. Und man muss sehr flexibel sein, sowohl in der Mathematik, in der Programmierung, als auch in der Kunst.
Ja. Ah ja, dann war sie nicht so stur nur in eine Richtung, sondern eben halt sehr offen.
Sie hat einen sehr weiten Blick gehabt. Sie hat unglaublich viele Reisen gemacht, auch als sie schon erkrankt war, ins Ausland, auch nach Japan, nach Marokko, nach Indien, sie ist also überall auf der Welt gewesen, solange sie es noch konnte.
Ja, ja. Beruflich dann überwiegend oder eher so zum Spaß?
Nee, das war eher dann nachher privat.
Privat,
beruflich hat sie in Deutschland gearbeitet.
Ja, ja. Und ihre Werke, die ich so gesehen habe, die sind ja alle, da sieht man ja auch gar nicht, dass die Künstlerin eigentlich Mathematikerin ist. Also das heißt, dass es an den Formen und so weiter. Sie ist ja sehr weich in ihren Formen.
Da darf ich Sie mal kurz unterbrechen.
Ach so, ja.
Sie haben die Bilder, die Sie in diesem Bereich gemalt
ja.
haben, wo auch mathematische Strukturen sind,
aha.
die haben Sie noch nicht gesehen.
Ach, die habe ich noch nicht gesehen. Nein. Die haben Sie mir vorenthalten.
Ja.
Ja, Mensch, das wäre doch mal interessant gewesen.
Ja. Kommt noch.
Ja, kommt noch. Ha? Ja, gut. Ja, das, weil ich hatte mich schon die ganze Zeit gewundert. Ich dachte, eigentlich müssten da doch auch irgendwie Bilder sein, die so von der Struktur her ganz, ganz anders sind. Aber sie sind ja, die Bilder, die wir hier sehen, sind ja alle sehr weich. Wobei das Bild, das wir für die Broschüre genommen haben, das könnte vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen.
Das kann schon sein. Das ist ein Bild, das ich unglaublich liebe, deswegen behalte ich das auch für mich. Das ist auch für mich eines der schönsten Bilder, die meine Schwester gemalt hat.
Ist mir auch gleich ins Auge gefallen.
Man hat den Eindruck, als ob man in diese Ebene hineingeht und die Sonne einen umschmeichelt. Und das ist einfach lieb. Das lebt, dieses Bild.
Ja, ja. Es hat auch verschiedene Landschaften, ne?
Ja.
Ja. Ja, Was könnten wir noch von ihrer Schwester erfahren?
Ja, man kann vielleicht sagen, dass durch die Erkrankung, die sie 82 begonnen hat, und durch die Tatsache, dass sie letzten Endes immer heftiger geworden ist, natürlich unglaublich eingeschränkt war.
Ja.
Sie hat allerdings dann wieder malen können, nachdem sie einen Hirnstimulator bekommen hat.
Aha.
Und dadurch sind diese Erscheinungsformen des Parkinson sehr stark zurückgedrängt worden.
Ja.
Und sie hatte das Glück, in einem Haus auf einem Grundstück in der Heide für sich arbeiten zu können und sich selber dann auch in Geschichten und Reisebeschreibungen und eben Bildern zu verwirklichen, als sie ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte.
Ja, ja, dann hat sie wirklich bis zuletzt gemalt, bis
fast,
es wirklich
fast nicht bis mehr zuletzt, also bis 2 Jahre vor ihrem Tod war der Parkinson so stark, dass sie das sich nicht mehr konzentrieren konnte und auch dann eben, ich habe fast den Eindruck gehabt, dass sie dann auch ihr Gehirn verloren hat. Sie hatte ja ein mathematisches Gedächtnis, ein fotografisches Gedächtnis, Entschuldigung, und das hat sehr stark nachgelassen.
Ja, ja.
Und ja.
Und vielleicht war sie dann ja vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise kreativ, die sie vielleicht nicht malerisch zum Ausdruck gebracht hat, vielleicht in der Sprache oder, weil sie hat ja auch Gedichte geschrieben,
ja, Märchen, ja, das ist, und so das ist richtig. Und sie hat nachher allerdings mehr nur hören können. Sie hatte eine unglaubliche Sammlung von Hör-CDs.
Ja.
Und die hat sie dann, solange sie konnte, noch aufgelegt und hat sich dann diese Hör-CDs, die waren von berühmten Schriftstellern,
ach,
von
sehen
Thomas
sie?
Mann
Nein, ich
und
doch,
so weiter.
Bis zuletzt hat sie sich für die Kunst interessiert, für Kunst und Kultur interessiert.
Ja,
ja, ich danke Ihnen, Herr Kreinbacher, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bereit waren, mit mir nochmal ein so offenes Gespräch zu führen. Es ist ja auch ein sehr sensibles Thema. Ja, und ich freue mich auf die Ausstellung. Hoffentlich kommen viele Gäste, dass hoffentlich viele Gäste kommen.
Ja.
Und
das hoffe ich natürlich auch.
Ja.
Okay.
Gut, also
vielen
bis
Dank.
Bald dann. Ja, gerne. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.